Weltgewandt mit Olaf Würz. Erdig, echt, unterwegs. Geschichten von Menschen, Begegnungen und einem Leben auf Reisen. Noch 2 Tage und plötzlich fühlt sich alles anders an. Nicht dramatisch, nicht schwer, eher konkret. Die Reise ist auf einmal nicht mehr nur eine Idee, nicht mehr nur Planung, nicht mehr nur Gespräch über Länderstrecken oder Möglichkeiten. Sie steht mitten in unserer Wohnung. In Form von 3 Rucksäcken. Alles Handgepäck. 1 Jahr unterwegs und alles, was wir dabei haben, passt theoretisch über unsere Köpfe in einem Gepäckfach. Wenn man das ausspricht, klingt es immer noch ein bisschen absurd. Ich sitze zwischen Kleidung, Technik, Medikamenten, Kabeln, Pässen und irgendwelchen Dingen, bei denen man plötzlich glaubt, sie könnten unterwegs absolut entscheidend werden. Und gleichzeitig weiß ich genau, die Hälfte davon wird wahrscheinlich nie benutzt. Ich überprüfe nochmal jeden Rucksack, öffne alles wieder, wiege nach, sortiere um. Gerade bei Handgepäck wird Gewicht irgendwann fast zu einer philosophischen Frage. Was nimmt man mit und was glaubt man zu brauchen? Man beginnt plötzlich, Dinge ganz anders zu betrachten. Ein Pullover ist nicht mehr einfach nur ein Pullover, sondern zu schwer oder leicht genug. Ein Ladegerät wird wichtig, ein zweites plötzlich Luxus. Und irgendwo zwischen all diesen kleinen Entscheidungen merkt man, jetzt geht's wirklich los. Am selben Tag holen unser Sohn und ich Ulrike nach ihrer Facharztprüfung an der Ärztekammer Berlin ab. Wir fahren gemeinsam mit der U-Bahn und später mit der S-Bahn zurück. Ganz normal eigentlich. Menschen steigen ein und aus. Jemand schaut aufs Handy. Andere kommen von der Arbeit. Und mittendrin sitzen wir. Mit diesem merkwürdigen Gefühl, dass für uns gerade ein kompletter Lebensabschnitt endet. Die letzten Monate waren intensiv. Lernen, Arbeiten, Vorbereitung. Und jetzt ist die Prüfung vorbei. Man sieht Ulrike an, dass gerade etwas von ihr abfällt. Nicht nur Anspannung, auch Alltag. Am Abend ist unsere Wohnung voll. Nachbarn, Freunde, Kinder. Jeder hat etwas zu essen mitgebracht, denn unser Kühlschrank ist inzwischen fast leer. Nur die guten Getränke stehen noch da. In der Küche herrscht sofort Bewegung. Es wird geschnibbelt, gelacht, probiert. Irgendwo läuft Musik. Nicht laut, einfach nebenbei. Die Kinder verschwinden immer wieder in Tores Zimmer, tauchen durchs Wohnzimmer auf und sind Sekunden später schon wieder irgendwo anders. Dieses völlig chaotische, wunderbare Kinderbewegungssystem. Und mittendrin stehen wir. Zwischen Gesprächen, zwischen halbgepackten Rucksäcken, zwischen Vorfreude und diesem merkwürdigen Gefühl, dass gerade etwas Großes beginnt.
Ulrike, nach deiner Facharztprüfung haben wir am gleichen Abend dann unsere Abschiedsparty gefeiert. Die Nachbarn kamen, Freunde kamen, Familie kam. Wie war der Abend für dich?
Das war richtig, richtig schön. Aber natürlich war ich dann auch ganz traurig.
Okay, hat man ja gar nicht so angemerkt. Neben dem, dass alles auf einen so zukommt und das Neue ist, ist es halt schwer, auch irgendwas loszulassen, oder?
Ja, man hat ja auch gesehen, dass die anderen Leute traurig sind, dass man weggeht. Also vor allen Dingen ja die Millie, also deine Tochter oder unsere Tochter. Und das bewegt einen dann schon.
Und genau das trifft es. Denn eigentlich ist noch alles normal. Die Wohnung ist dieselbe, die Menschen sind dieselben. Und trotzdem weiß jeder, in wenigen Tagen ist plötzlich alles anders. Später sitzen einige von uns noch im Wohnzimmer, die Kinder schlafen längst. Die Gespräche werden ruhiger. Und irgendwann geht die Tür zu und plötzlich ist es still. Zum ersten Mal seit Tagen. Ich schaue noch einmal zu den Rucksäcken und denke, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Aber genau das fühlt sich jetzt richtig an. Am nächsten Tag treffen wir noch einmal Ulrikes Oma, 88 Jahre alt. Wir sitzen zusammen beim Essen und auch hier ist die Stimmung erstaunlich leicht. Es wird erzählt, gelacht, über Asien gesprochen, über das Reisen. Und vielleicht ist genau das das Schöne an diesem Moment, dass niemand versucht, ihn größer zu machen, als er ist. Kein Pathos, keine schweren Abschiede, einfach gemeinsame Zeit. Genau deshalb bleibt so etwas oft besonders lange hängen. Als wir später wieder nach Hause gehen, merken wir langsam, jetzt beginnt diese Reise wirklich. Nicht am Flughafen, nicht im Flugzeug, sondern genau hier. Zwischen Abschieden, zwischen Vorfreude, zwischen halbgepackten Rucksäcken und diesem Gefühl, dass das Leben gerade langsam seine Richtung verändert. Am nächsten Morgen wird es plötzlich konkret. Berlin Hauptbahnhof. Menschen laufen in alle Richtungen, Koffer rollen über den Boden, Durchsagen verhallen zwischen Glas und Stahl. Und mittendrin wir. Mit drei Rucksäcken. Und diesem merkwürdigen Gefühl, gleichzeitig völlig normal unterwegs zu sein und trotzdem gerade etwas sehr Großes zu beginnen. Tore beobachtet erst einmal alles. Züge sind für ihn ohnehin spannend. Aber heute ist irgendetwas anders. Vielleicht merkt selbst ein Vierjähriger, dass diese Fahrt nicht einfach nur ein Wochenendausflug wird. Dann rollt der Zug los. Langsam gleitet Berlin vorbei. Graffiti, Hinterhöfe, Industriegebäude. Dann werden die Abstände größer. Mehr Himmel, mehr Landschaft. Und plötzlich verändert sich auch die Stimmung. Der ganze organisatorische Druck der letzten Wochen fällt langsam ab. Keine Listen mehr, keine Termine mehr, keine Vorbereitung. Jetzt gibt es nur noch unterwegs sein. Ich mag Bahnreisen genau deshalb so sehr. Man bewegt sich durch Landschaften, ohne aus ihnen herausgerissen zu werden. Alles verändert sich langsam. Man sieht die Übergänge. Hinter Dresden taucht irgendwann die Elbe auf. Erst nur kurz, dann immer wieder. Sie begleitet uns. Mal nah am Zug, mal weiter entfernt. Und langsam wird die Landschaft spektakulärer. Die Felsen der Sächsischen Schweiz rücken näher. Wälder, Steilhänge, dazwischen die Elbe. Eine Landschaft, die fast unwirklich wirkt, wenn man aus dem Fenster eines Zuges darauf zufährt. Und irgendwann überqueren wir dann die Grenze, fast unbemerkt. Kein großes Ankommen, keine Kontrolle. Und genau deshalb fühlt sich dieser Übergang irgendwie schön an. Europa gleitet hier einfach ineinander. Die böhmische Schweiz beginnt. Und obwohl die Landschaft ähnlich bleibt, merkt man plötzlich, etwas verändert sich. Bahnhöfe sehen anders aus, die Sprache verändert sich. Die Häuser wirken plötzlich ein wenig osteuropäischer. Nicht besser, nicht schlechter, einfach anders. Und dann gibt es da natürlich noch den tschechischen Speisewagen. Allein dafür lohnt sich diese Strecke eigentlich schon. Der Wagen ist voll. Menschen sitzen bei gezapftem Bier zusammen, essen Gulasch mit Serviettenknödel und unterhalten sich laut und entspannt. Diese ganz eigene Mischung aus Gemütlichkeit und Pragmatismus, die man im tschechischen Zügen oft spürt. Und draußen zieht währenddessen die Landschaft vorbei. Irgendwann steigen wir in eine Regionalbahn um. Sie ist einfacher, langsamer. Und genau dadurch wird die Reise plötzlich noch unmittelbarer. Die Orte werden kleiner, die Bahnhöfe einfacher. Und irgendwann tauchen draußen sogar Hopfenfelder auf. Reihenweise gespannte Drähte. Noch kahle Pflanzen zu dieser Jahreszeit, aber man erkennt sofort, was hier wächst. Und auch das fühlt sich irgendwie passend an. Die Landschaft wirkt einfach beruhigend, weit, unaufgeregt. Und langsam wächst etwas anderes. Vorfreude. Nicht nur auf die Weltreise, sondern erst einmal auf dieses Wochenende mit Freunden. Auf Zusammensein. Auf den langsamen Übergang. Denn genau das wollen wir bewusst. Nicht einfach in ein Flugzeug steigen und plötzlich auf einem anderen Kontinent sein. Sondern langsam aus Europa hinausgleiten. Schritt für Schritt. Kilometer für Kilometer. Draußen ziehen kleine Orte vorbei. Die Elbe, Felder, Wälder. Und irgendwo zwischen Deutschland und Tschechien merken wir langsam, die Reise hat längst begonnen. Nicht erst irgendwo in Asien, nicht am Flughafen. Sondern genau hier in diesem Zug. Zwischen Zuggeräuschen, Hopfenfeldern und vorbeiziehender Landschaft. Irgendwann erreichen wir das kleine Dorf nördlich von Prag. Keine spektakuläre Ankunft, keine große Inszenierung. Und genau das macht diesen Ort sofort angenehm. Freunde von Ulrike feiern einen runden Geburtstag. Familien kommen zusammen, Kinder sind überall. Menschen stehen mit Getränken zusammen und reden. Es ist entspannt. Niemand versucht hier irgendetwas darzustellen. Und vielleicht spürt man gerade deshalb sofort diese angenehme Atmosphäre. Die Kinder brauchen keine gemeinsame Sprache. Sie verschwinden einfach miteinander. Mal irgendwo im Haus, dann wieder draußen. Dann tauchen plötzlich 5 Kinder gleichzeitig lachend irgendwo auf und rennen wieder weiter. Dieses völlig natürliche Chaos, das entsteht, wenn viele Familien mit Kindern zusammenkommen. Irgendwann sitzen wir mit mehreren Erwachsenen zusammen am Tisch. Es wird gegessen, getrunken, erzählt. Und immer wieder geht es natürlich um unsere Reise. Ein Jahr? Wirklich? Mit Kind? Diese Mischung aus Begeisterung, Neugier und leichtem Unglauben begegnet uns in diesen Tagen häufiger. Und gleichzeitig fühlt sich dieser Abend überhaupt nicht nach Abschied an. Eher nach Übergang. Als würde man langsam in etwas hineingleiten. Später stehen einige von uns noch draußen. Es ist kühl, Ende März eben. Man zieht die Jacke enger. Irgendwo hört man Stimmen aus dem Haus. Und plötzlich merkt man, wie schnell sich das Leben gerade verändert. Vor wenigen Tagen noch Alltag in Berlin, jetzt ein Dorf in Tschechien und in wenigen Tagen schon Asien.
Ulrike, jetzt sind wir hier mitten in Tschechien und besuchen eine Freundin von dir. Wie fühlt sich das denn an? Du hattest letztens noch Facharztprüfung und jetzt sind wir auf unserem Start der Weltreise. Wie geht's dir?
Gut, weil das ist ja so ein wie so eine Zwischenstation quasi zwischen Zuhause und Reisen. Also wir suchen ja meine älteste Freundin und einer meiner besten Freundinnen, Katrin, und deswegen fühlt sich das als ein richtig guter Schritt an.
Und die Ecke, wo wir sind, dieses kleine Dörfchen und diese ganze Atmosphäre, das ist ein guter Einstieg. Auch für die Kinder, wie findest du das so hier?
Ja, super. Es sind ja super viele Kinder hier und die können alle zusammen spielen. Und wir sind jetzt nicht so viel in der Natur, weil es noch relativ kalt ist, aber wir haben eine schöne Wanderung gemacht und eigentlich wirklich gut, ja.
Wenn man darüber nachdenkt, wirkt es fast absurd. Denn obwohl wir seit Wochen organisieren, planen und packen, fühlt sich diese Reise immer noch ein bisschen unwirklich an. Am nächsten Morgen ist das Dorf erstaunlich ruhig. Fast friedlich. Die Luft ist kalt und klar, man hört Vögel. Sonst nicht viel. Einige Kinder sind natürlich trotzdem schon wieder wach und unterwegs, Tore eingeschlossen. Wie Vierjährige es schaffen, nach wenig Schlaf sofort wieder Energie zu haben, bleibt vermutlich eines der großen Rätsel der Menschheit. Beim Frühstück sitzen plötzlich alle wieder zusammen, etwas verschlafen, aber entspannt. Und genau solche Momente mag ich. Nichts Spektakuläres, keine Sehenswürdigkeit, keine große Geschichte. Einfach Menschen, die gemeinsam Zeit verbringen. Später brechen wir langsam Richtung Prag auf. Und während wir das Dorf verlassen, merken wir, dieser langsame Übergang war genau richtig. Nicht plötzlich alles hinter sich lassen, sondern langsam losgehen. Fast so, als müsste man dem Kopf erst erlauben, mitzureisen. Prag empfängt uns sonnig. Kühle Luft, blauer Himmel, dieses klare Licht, das Städte im Frühling manchmal plötzlich leicht wirken lässt. Und obwohl ich sicher schon 20 Mal hier war, fühlt sich diese Ankunft diesmal völlig anders an. Nicht wie ein Besucher, nicht wie ein Wochenendtrip, sondern wie ein Durchreisender. Prag ist diesmal kein Ziel, es ist ein Übergang. Und genau dadurch verändert sich auch mein Blick auf die Stadt. Natürlich wirkt Prag wie immer beeindruckend. Die alten Fassaden, die Straßenbahnen, die Dächer der Altstadt. Diese Mischung aus Gotik, Barock und mitteleuropäischer Geschichte, die überall spürbar ist. Die goldene Stadt. Über Jahrhunderte Handelszentrum, Kaiserstadt und kultureller Knotenpunkt Europas. Und vielleicht spürt man genau deshalb bis heute, dass hier unglaublich viele Einflüsse zusammenlaufen. Wir laufen durch die Straßen und überall ist Leben. Menschen sitzen draußen in Cafés, Touristen ziehen über die Karlsbrücke, Straßenbahnen quietschen durch enge Kurven. Und gleichzeitig gibt es immer wieder diese ruhigen Momente. Ein Innenhof, eine kleine Gasse, ein kurzer Blick über die Dächer der Stadt. Doch das eigentlich Besondere an diesem Tag sind nicht die Sehenswürdigkeiten, sondern die Menschen. Mein Bruder ist da, mit seiner Familie. Eine Überraschung, über die wir uns wirklich freuen. Und natürlich gehen wir gemeinsam erst einmal tschechisches Bier trinken. Diese alten Bierhäuser haben etwas sehr Eigenes. Dunkles Holz, gezapftes Bier, Menschen sitzen zusammen und reden. Nicht inszeniert, nicht hip, einfach echt. Und natürlich dauert es nicht lange, bis die ersten frisch gezapften Pilsner auf dem Tisch stehen. Tschechien und Bier gehören kulturell fast selbstverständlich zusammen. Das Bier ist hier kein Event, es ist Alltag. Und ehrlich gesagt, es gibt deutlich schlechtere Orte, um eine Weltreise langsam beginnen zu lassen. Wir sitzen lange zusammen, reden über Gott und die Welt, über Familiengeschichten, über Alltag, über irgendwelche völlig normalen Dinge. Interessanterweise steht die Reise dabei gar nicht permanent im Mittelpunkt. Vielleicht gerade deshalb, weil sie ohnehin die ganze Zeit im Raum steht. Und genau das fühlt sich schön an. Nicht dieser große, dramatische Abschied, sondern einfach gemeinsame Zeit. Später am Abend wird die Stadt ruhiger. Das warme Licht der Straßenlaternen liegt auf dem Kopfsteinpflaster. Und irgendwann kommt Oskar eigenständig am Apartment an. Mit Rucksack. Etwas erschöpft, aber grinsend. Und in genau diesem Moment fühlt sich alles noch echter an. Oskar wird uns eine Weile begleiten.
Ulrike, als wir in Prag waren, kam dann abends noch Oskar. Du warst schon am Schlafen, aber natürlich hattest du auch die Erwartung, dass er kommt und wusstest das. Wie war das denn, als er dann morgens früh da war? Wie war die Situation für dich?
Ja, ich habe mich gefreut, weil, also zum einen war ja von vornherein klar, dass er kommt. Und ich wusste halt auch, dass der Tore sich super doll freuen wird und dass wir einfach eine gute Zeit zu viert verbringen.
Im Apartment ist alles erstaunlich geordnet. Rucksäcke an ihrem Platz, Technik sortiert, Ladekabel verstaut. Gerade unterwegs spart Ordnung unglaublich viel Zeit und Energie. Und irgendwann liegen wir einfach da und merken langsam, morgen geht es weiter. Richtung Istanbul, Richtung Asien. Der nächste Morgen beginnt früh. Noch ziemlich verschlafen greife ich gegen 7:30 zum Handy. Draußen wird Brad gerade langsam wach. Und dann ist sie plötzlich da. Die Nachricht. Der Flug nach Istanbul wurde gestrichen. Einfach so. Keine große Erklärung, keine elegante Lösung. Nur diese nüchterne Mitteilung, die innerhalb weniger Sekunden sämtliche Planung verändert. Und genau in solchen Momenten beginnt Reisen plötzlich sehr real zu werden. Nicht romantisch, nicht atmosphärisch, sondern organisatorisch. Handys werden geöffnet, Verbindungen geprüft, Alternativen gesucht. Wer fliegt noch, von wo, wann, wie kommen wir dahin? Und natürlich läuft so etwas nie völlig stressfrei ab. Vor allem nicht mit Kind und 4 Handgepäckrucksäcken.
Ulrike, wie war das denn für dich, als der Flug dann plötzlich in Prag storniert wurde, morgens früh?
Im ersten Moment habe ich gedacht, super Start, das ist ein Zeichen, wir sollen nicht weg. Und dann habe ich gedacht, na gut, hilft ja nichts und Olaf findet bestimmt eine Lösung.
Super, ich habe also die Lösung alleine gefunden. Nein, ich habe ja das Gefühl, wir haben zusammen alle geguckt. Oder wie war das, was haben wir denn, oder wie?
Die Idee war dann erstmal zum Flughafen zu fahren und zu schauen. Und dort war aber eine Auslage von Zetteln, dass man sich den Flug selbst organisieren muss, den Weiterflug. So dass wir dann geguckt haben. Und die Lösung war dann, über Wien zu fahren und von dort zu fliegen.
Dann plötzlich wird aus einem geordneten Reiseplanung ein kleines logistisches Puzzle. Zwischendurch entstehen auch kleinere Diskussionen. Welche Verbindung ist sinnvoll? Wie viel Stress wollen wir uns machen? Was ist realistisch mit Kind? Nichts Dramatisches. Eher diese typischen Situationen unterwegs, in denen mehrere Menschen gleichzeitig versuchen, die beste Lösung zu finden. Irgendwann wird dann klar, die sinnvollste Verbindung geht über Wien. Also wieder in die Bahn. Und plötzlich verändert sich unsere Reise erneut. Nicht unangenehm, eher unerwartet. Und ehrlich gesagt, genau solche Momente gehören wahrscheinlich zum Reisen dazu. Nicht, wenn alles perfekt funktioniert, sondern wenn etwas schief läuft und man trotzdem weitermacht. Später laufen wir wieder mit unseren Rucksäcken durch Prag zurück Richtung Bahnhof. Menschen sitzen draußen in Cafés, Straßenbahnen fahren vorbei, Touristen fotografieren Fassaden. Und wir mittendrin mit dieser Mischung aus leichtem Stress und Vorfreude. Tore findet das Ganze übrigens überhaupt nicht problematisch. Für ihn ist das alles einfach Teil der Reise. Neue Bahnhöfe, neue Züge, neue Snacks. Kinder haben manchmal eine erstaunliche Fähigkeit, Dinge einfach anzunehmen. Wahrscheinlich verlieren Erwachsene genau das irgendwann. Am Bahnhof wird es kurz hektisch. Welches Gleis? Wie viel Zeit? Wo müssen wir hin? dieses ganz typisch europäische Reisechaos. Und gleichzeitig entsteht genau daraus oft eine besondere Energie. Irgendwann sitzen wir wieder im Zug. Prag bleibt langsam hinter uns zurück. Und während draußen die Landschaft vorbeizieht, merken wir, die Reise entwickelt bereits ihren eigenen Rhythmus. Nicht alles läuft nach Plan, aber vielleicht ist genau das so gut. Denn plötzlich entstehen Geschichten, die es ohne diese Flugstornierung nie gegeben hätte. Und genau deshalb reden wir heute überhaupt über Wien. Wien fühlt sich sofort anders an. Geordneter, ruhiger. Fast so, als hätte jemand die Lautstärke Europas noch immer leicht heruntergedreht. Nach der Hektik des Morgens tut genau das erstaunlich gut. Wir kommen an, atmen kurz durch und merken schnell, jetzt haben wir plötzlich einen zusätzlichen Tag mitten in Wien. Ungeplant, aber genau deshalb irgendwie schön. Wien hat etwas sehr Eigenes, die Stadt muss niemandem etwas beweisen. Breite Straßen, alte Fassaden, Straßenbahnen, Kaffeehäuser. Und überall dieser leicht kaiserliche Rest von Vergangenheit. Man spürt hier noch immer, dass Wien über Jahrhunderte Zentrum eines riesigen Reiches war. Ein Ort, an dem Kulturen, Sprachen und Menschen zusammenliefen. Wir laufen einfach los, ohne großen Plan. Genau das mögen wir unterwegs ohnehin am liebsten. Immer wieder tauchen kleine Cafés auf, Menschen sitzen draußen. Andere lesen Zeitung, als wäre die Welt grundsätzlich etwas langsamer. Und vielleicht ist sie das hier tatsächlich ein bisschen. Natürlich landen wir irgendwann auch beim Essen. Wien und Kulinarik gehören schließlich zusammen. Nicht spektakulär, nicht modern inszeniert. Eher diese klassische mitteleuropäische Wirtshauskultur. Deftig, direkt, gemütlich. Und irgendwo zwischen Schnitzel, Kartoffelsalat und Wiener Gelassenheit merken wir plötzlich, der Stress vom Morgen ist komplett verschwunden. Tore hingegen ist natürlich die ganze Zeit in Bewegung. Mal entdeckt er irgendwas am Straßenrand, dann wieder eine Straßenbahn. Dann möchte er plötzlich irgendwo hochklettern oder weiterlaufen. Diese Mischung aus Beobachten und sofort wieder losziehen. Vierjährige erleben Städte eben komplett anders. Nicht über Architektur oder Geschichte, sondern über Bewegung, Geräusche und kleine Entdeckungen. Und genau dadurch verändert sich manchmal auch unser eigener Blick. Man bleibt öfter stehen, entdeckt Dinge, an denen man alleine vermutlich vorbeigelaufen wäre. Später laufen wir weiter durch die Stadt. Immer wieder wechseln sich große Plätze und ruhige Straßen ab. Und genau das macht Wien interessant. Die Stadt wirkt elegant, aber selten hektisch. Und genau darin liegt auch etwas Schönes, nicht alles kontrollieren zu können. Denn manche Orte tauchen gerade deshalb auf, weil etwas anders läuft als geplant. Ulrike, jetzt sind wir hier in Wien. Du hast hier mal öfters in deiner Zeit, in deines Studiums Aufenthalt gehabt und du kennst Wien ein bisschen. Keiner hat gedacht, dass wir hinkommen. Wie fühlst du dich jetzt gerade hier in Wien?
Also ich war nicht öfter da, sondern einmal 3 Monate am Stück. Und ich finde, Wien ist einfach eine super schöne Stadt und ein Tag ist halt nichts, ne? Also weil man, Wien hat ja auch diese Kaffeehauskultur und so und wenn man nur einen Tag da ist, kann man das gar nicht wahrnehmen. Aber natürlich freue ich mich total, in Wien zu sein.
Jetzt ist das ja eigentlich auch eine Durchreisestation, die spontan entstanden ist, aber du kannst das genießen.
Ja, ich habe gute Erinnerungen an meine Zeit, in der ich hier war.
Am Abend wird die Stimmung langsam ruhiger. Morgen geht es weiter. Dann wirklich Richtung Istanbul, Richtung Bosporus, Richtung Orient, Richtung Asien. Und langsam spüren wir alle, jetzt verändert sich die Reise noch einmal ganz deutlich. Wir landen mitten in der Nacht in Istanbul. Müde, aber gleichzeitig auch hellwach. Vielleicht kennt jeder dieses Gefühl nach langen Reisetagen. Der Körper ist völlig erschöpft, aber innerlich ist plötzlich alles offen. Schon am Flughafen merkt man, jetzt beginnt etwas Neues. Die Sprache klingt anders, die Menschen wirken anders, die Atmosphäre verändert sich. Europa liegt zwar geografisch noch nicht wirklich hinter uns, aber innerlich beginnt sich bereits etwas zu verschieben. Wir steigen in den Bus Richtung Innenstadt. Draußen zieht ein riesiges Lichtermeer vorbei. Autobahnen, Brücken, Hochhäuser. Dann wieder plötzlich dunklere Viertel. Istanbul wirkt endlos. Gleichzeitig spürt man sofort, diese Stadt funktioniert anders als viele europäische Städte. Istanbul ist kein ruhiger Übergang, die Stadt drängt sich nicht auf, aber sie ist sofort präsent. Mehr als 15 Millionen Menschen leben hier. Über Jahrhunderte war dieses Stadtzentrum großer Reiche. Byzanz, Konstantinopel, Osmanisches Reich. Europa und Asien treffen hier nicht theoretisch aufeinander. Sie überlagern sich permanent. Irgendwann steigen wir in ein Taxi um. Die Straßen werden enger. Noch immer sind erstaunlich viele Menschen unterwegs. Kleine Läden haben geöffnet. Irgendwo sitzen Männer noch beim Tee zusammen. Und mitten in der Nacht hat diese Stadt trotzdem Energie. Dann erreichen wir Fatih, unser Viertel. Historisch ist Istanbul. Enge Straßen, alte Häuser, Moscheen zwischen Wohnhäusern. Und über allem liegt diese ganz eigene nächtliche Atmosphäre. Genau das denken wir alle. Aber gleichzeitig sind wir viel zu müde, um Istanbul in diesem Moment wirklich zu begreifen. Erst einmal geht es nur ums Ankommen. Hotel finden, Rucksäcke abstellen, kurz orientieren. Und trotzdem passiert genau in diesen ersten Minuten bereits etwas. Man spürt plötzlich, Europa liegt hinter einem. Nicht geografisch, aber atmosphärisch. Am nächsten Morgen öffnet sich uns die Stadt dann wirklich. Und plötzlich verstehen wir, warum Istanbul seit Jahrhunderten Menschen fasziniert. Die ersten Sonnenstrahlen liegen über den Dächern von Fatih. Möwen kreisen über der Stadt. Von mehreren Moscheen gleichzeitig erklingen Gebetsrufe. Und genau in diesem Moment wird einem klar, wir sind nicht mehr in Europa. Zumindest fühlt es sich jetzt nicht mehr so an. Wir laufen durch die Straßen der Altstadt. Überall Bewegung. Kleine Geschäfte öffnen, Teeverkäufer stehen am Straßenecken, der Duft von frisch gebackenen Simit liegt in der Luft. Diese sesamringförmigen Brote gehören hier ganz selbstverständlich zum Alltag. Und überall wirkt Istanbul unglaublich lebendig. Nicht geschniegelt, nicht perfekt, sondern einfach nur intensiv. Und dann stehen wir plötzlich vor der Hagia Sophia. Und selbst wenn man unzählige Bilder davon gesehen hat, dieser Bau beeindruckt. Fast anderthalb Jahrtausende Geschichte. Kirche, Kathedrale, Moschee, Museum und heute wieder Moschee. Kaum ein Gebäude erzählt die Geschichte dieser Stadt deutlicher. Und direkt gegenüber erhebt sich die blaue Moschee. 6 Minarette, große Kuppeln. Menschen aus aller Welt laufen über den Platz. Touristen, gläubige Straßenhändler. Und überall diese Mischung aus Spiritualität, Alltag und Bewegung. Das Spannende an Istanbul ist nicht nur die Geschichte, sondern dass all das gleichzeitig existiert. Vergangenheit und Gegenwart, Europa und Asien, Tradition und Moderne. Später fahren wir dann über den Bosporus. Und genau dort wird dieser Übergang plötzlich körperlich spürbar. Der Wind, das Wasser, die Silhouette der Stadt. Moscheen, Hochhäuser, Brücken zwischen den Kontinenten. Kaum irgendwo sonst merkt man so deutlich, dass Geografie auch Atmosphäre sein kann. Tore steht völlig begeistert an der Reding. Möwen begleiten die Fähre. Menschen trinken Tee aus kleinen Gläsern. Und wir fahren buchstäblich von Europa nach Asien. Wir wollten nicht einfach in Südasien landen, wir wollten den Übergang spüren. Langsam, bewusst. Und genau das passiert hier. Abends laufen wir dann erneut durch Fatih. Die Stadt wirkt jetzt noch dichter, lebendiger. Die Restaurants sind voll, Menschen sitzen draußen beim Tee, überall Bewegung. Und gleichzeitig entsteht zwischen all dem Trubel immer wieder dieser besondere Moment des Innehaltens. Wenn plötzlich der Gebetsruf über die Dächer zieht und die ganze Stadt für einen Augenblick langsamer wirkt. Istanbul ist laut, chaotisch, überwältigend. Aber genau deshalb wahrscheinlich einer der intensivsten Orte, um langsam von Europa nach Asien überzugehen. Und dann Südostasien, Kuala Lumpur. Und schon beim Verlassen des Flughafens trifft uns diese Luft. Warm, feucht und schwer. Diese tropische Wärme, die sich sofort auf die Haut legt. Und plötzlich ist klar, jetzt beginnt ein völlig anderer Teil der Reise. Die Fahrt in die Stadt wirkt fast surreal. Autobahnen, Hochstraßen, Palmen, dann wieder plötzlich futuristische Hochhäuser und irgendwo dazwischen Moscheen. Kuala Lumpur wirkt wie mehrere Städte gleichzeitig. Mal ultramodern, dann wieder improvisiert. Glasfassaden neben Garküchen, Luxusmalls neben kleinen Straßenständen. Und genau diese Widersprüche machen diese Stadt spannend. Malaysia selbst ist ohnehin ein faszinierender Schmelztiegel. Malaiische Kultur, chinesische Einflüsse, indische Gemeinschaften. Dazu islamische Traditionen, Kolonialgeschichte und eine moderne Wirtschaft, die das Land stark verändert hat. Und all das spürt man in Kuala Lumpur permanent. Man läuft durch die Stadt und innerhalb weniger Minuten verändert sich plötzlich alles. Eine Moschee, dann chinesische Schriftzeichen, dann der Duft indischer Gewürze und überall Menschen. Kuala Lumpur ist laut. Nicht aggressiv laut, eher dicht. Die Stadt bewegt sich ständig. Besonders intensiv wird das auf den Nachtmärkten. Jalan Alor zum Beispiel. Dort zischt und dampft es überall. Woks schlagen auf Feuer. Menschen sitzen dicht gedrängt an kleinen Plastiktischen. Es riecht gleichzeitig nach Chili, gegrilltem Fleisch, Fisch, Kräutern und tropischer Luft. Und mittendrin versuchen wir erst einmal zu verstehen, was hier eigentlich alles passiert. Man verliert in Kuala Lumpur sehr schnell jede Orientierung. Nicht geografisch, eher kulinarisch. Ständig taucht irgendetwas auf, das interessant aussieht. Und oft weiß man nicht einmal genau, was man da eigentlich gerade bestellt hat. Aber genau das macht Spaß. Tore beobachtet währenddessen völlig fasziniert das ganze Treiben. Lichter, Menschen, Geräusche. Und natürlich entdeckt er ständig irgendetwas Neues. Dann stehen wir irgendwann plötzlich vor den Petronas Towers. Selbst wenn man diese tausendmal auf Bildern gesehen hat, diese Türme wirken absurd. Fast unwirklich. Wie zwei riesige, spiegelnde Nadeln mitten in den Tropen. Die Petronas Towers waren eines der höchsten Gebäude der Welt. Und irgendwie passen sie perfekt zu Kuala Lumpur. Zu dieser Stadt, die ständig zwischen Zukunft, Tradition und Improvisation pendelt. Was ich an Kuala Lumpur besonders spannend finde, die Stadt versucht gar nicht homogen zu sein. Sie ist widersprüchlich und genau deshalb lebendig. Natürlich entdecke ich auch irgendwann die Craft-Bier-Szene der Stadt. Nicht riesig, aber spannend. In Malaysia ist Alkohol aufgrund der muslimischen Mehrheitsgesellschaft deutlich weniger sichtbar als in vielen anderen Ländern Südostasiens. Und gerade deshalb wirkt die kleine Craft-Bier-Szene fast wie eine eigene Subkultur. Für meinen Bierweltreiseblog hatte ich mich vorher natürlich schon etwas informiert. Und tatsächlich finden wir einige wirklich spannende Orte. Unter anderem das Taproom vom Paper Kite Brewing. Draußen tropische Wärme, künstliche Wasserfälle. Menschen sitzen echt entspannt zusammen und plötzlich trinkt man mitten in Südostasien ein erstaunlich gutes Witbier oder ein kräftiges Stout. Auch das ist Reisen. Nicht nur Tempel und Sehenswürdigkeiten, sondern Begegnungen im Alltag, Handwerk und Kultur. Und überhaupt passiert in Kuala Lumpur etwas Wichtiges. Wir beginnen langsam anzukommen. Nicht organisatorisch, mehr innerlich. Denn plötzlich gibt es keinen europäischen Alltag mehr. Keine wirklich vertrauten Abläufe, keine Termine, keine Routinen. Nur noch Bewegung, Wärme, neue Eindrücke und dieses Gefühl, dass die Welt plötzlich wieder sehr groß geworden ist. Malaysia, Ulrike, jetzt sind wir mitten in Asien. Kommt dir das jetzt alles anders vor als vorher?
Es ist warm, sehr warm. Und die Wärme ist so drückend und die Reise war anstrengend. Und ja, ich glaube, das dauert jetzt erstmal ein bisschen, ehe man überhaupt ankommt.
Und genauso fühlt es sich an. Nicht wie Urlaub, sondern wie der Beginn eines neuen Lebensrhythmus. Nach einigen Tagen in Kuala Lumpur geht es weiter Richtung Norden. Mit der Bahn. Und genau das gefällt uns. Man sieht die Übergänge, die Landschaft verändert sich langsam. Palmen, kleine Orte, Moscheen, immer wieder tropisches Grün. Und irgendwann merkt man, Malaysia fühlt sich außerhalb der Hauptstadt sofort anders an. Ruhiger, weiter. Später setzen wir mit der Fähre nach Penang über. Und schon die Ankunft in Georgetown hat etwas Besonderes. Die Hochhäuser verschwinden langsam hinter uns. Vor uns entsteht eine Stadt, die gleichzeitig kolonial, tropisch, chaotisch und unglaublich lebendig wirkt. Georgetown ist ein Schmelztiegel. Malaiische Kultur, chinesische Gemeinschaften und indische Einflüsse. Und dazu britische Kolonialgeschichte. Und all das existiert hier nicht nebeneinander, sondern eher miteinander. Man läuft durch die Straßen und innerhalb weniger Minuten verändert sich ständig die Atmosphäre. Ein chinesischer Tempel, dann eine Moschee. Wenig später ein hinduistischer Schrein. Rikscha-Fahrer warten am Straßenrand, Mopeds schieben sich durch enge Gassen und überall riecht es nach Essen. Überhaupt scheint Georgetown permanent zu kochen. Es sicht, es dampft, überall werden irgendwelche Gerichte gebraten, gegrillt oder gekocht. Und genau dafür ist Penang auch weltberühmt. Viele sagen, hier gibt es das beste Streetfood Südostasiens. Und ehrlich gesagt, es ist schwer dagegen zu argumentieren. Das Problem ist nur, man möchte eigentlich ständig essen. Permanent taucht irgendwo etwas Interessantes auf. Nudelsuppen, Currys, zarte Spieße, frische Früchte. Und oft sitzt man einfach irgendwo zwischen Einheimischen, hat keine Ahnung, wie das Gericht heißt, aber es schmeckt einfach fantastisch. Wir spazieren stundenlang durch die Stadt. Ohne großes Ziel. Und genau dadurch entdeckt man Georgetown wahrscheinlich am besten. Immer wieder taucht Street Art auf, die berühmten Wandbilder der Stadt. Manche fast ikonisch, andere versteckt irgendwo in kleinen Seitenstraßen. Dann wieder plötzlich alte Kolonialhäuser, verwitterte Fassaden, Balkone. Und dazwischen moderne Cafés oder kleine Werkstätten. Georgetown wirkt manchmal fast wie mehrere Jahrzehnte gleichzeitig. Nicht geschniegelt, auch nicht perfekt, aber genau dadurch unglaublich lebendig. Besonders spannend ist auch diese religiöse Vielfalt. Thailändische Tempel, burmesische Tempel, Moscheen, chinesische Clanhäuser. Menschen unterschiedlichster Herkunft leben hier seit Generationen zusammen. Und genau das macht Penang kulturell so besonders. Abends verändert sich Georgetown noch einmal komplett. Die Luft bleibt warm, Menschen sitzen draußen. Es wird gegessen, geredet, gelacht. Und zwischen all diesen Geräuschen und Gerüchen entsteht dieses ganz besondere Gefühl von Südostasien. Offenheit, Bewegung, Leben. Georgetown hat etwas, das einen langsamer werden lässt. Nicht, weil die Stadt ruhig wäre, sondern weil man sich hier unglaublich leicht treiben lassen kann. 4 Tage später geht es weiter. Langkawi. Schon die Überfahrt fühlt sich anders an. Etwas ruhiger, etwas weiter. Die Inseln tauchen langsam aus dem Wasser auf. Tropisch grün, dicht bewachsen. Und irgendwo in uns verändert sich langsam wieder die Stimmung. Weniger Bewegung, mehr Ankommen. Langkawi besteht aus über 90 Inseln und liegt ganz im Norden Malaysias, nahe der thailändischen Grenze. Zollfrei, tropisch. Und seit Jahren ein beliebter Ort für Reisende, die Meer, Natur und etwas Ruhe suchen. Als wir ankommen, merken wir sofort, hier läuft alles langsamer. Weniger Großstadt, weniger Hektik. Mehr Inselrhythmus. Unser Bungalow liegt nicht direkt am Meer, etwa 5 Minuten zu Fuß entfernt. Mitten im Grün. Zwischen Feldern, Palmen, kleinen Wegen. Kühe und Hühner laufen herum. Eine kleine Oase. Hängematte hängen zwischen den Gebäuden. Es gibt eine kleine Küche, andere Traveler sitzen irgendwo zusammen. Aber auch malaiische Gäste verbringen hier ihre Zeit. Man kommt ins Gespräch, tauscht Erfahrungen aus, spricht über Reisewege, Inseln, Fähren oder auch Essen. Und plötzlich fühlt sich dieser Ort nicht wie Unterkunft an, sondern wie ein Zuhause auf Zeit. Das Erste, was wir gemeinsam machen, zum Meer gehen. Keine große Planung, einfach nur ankommen. Der Strand wird weit, ruhig. Das Wasser ist warm, die Luft ebenfalls. Und während langsam die Sonne untergeht, merken wir, zum ersten Mal seit Berlin müssen wir gerade nirgendwo hin. In den nächsten Tagen beginnen wir langsam die Insel zu erkunden. Und natürlich mieten wir uns einen Roller. Zu dritt auf einem Scooter über eine tropische Insel zu fahren, hat schon etwas wunderbar Freies. Wir fahren in den Norden der Insel, vorbei an kleinen Häusern, an Moscheen, an Feldern. Immer wieder tauchen kleine Läden auf, Menschen sitzen draußen, Kinder spielen irgendwo am Straßenrand. Und genau das macht solche Rollerfahrten oft ganz besonders. Nicht die Sehenswürdigkeiten, sondern das Dazwischen, das normale Leben. Dann erreichen wir einen der schönsten Strände der Inseln. Fast weißer Sand, türkisfarbenes Wasser und erstaunlich wenig Menschen. Ein besonderes Erlebnis wird später die Mangroventour. Wir fahren mit einem kleinen Boot durch die Mangroven und plötzlich wirkt Langkawi völlig anders. Wilder, dichter, lebendiger. Über uns kreisen plötzlich Adler. Makaken klettern an den Ufern entlang. Und besonders faszinierend, diese Affen schwimmen tatsächlich durchs Wasser und tauchen nach Krabben. Ein ziemlich unterhaltsamer Anblick. Später besuchen wir eine Höhle voller Fledermäuse. Vor allem Tore ist völlig beeindruckt. Überhaupt erlebte er diese Reise unglaublich intensiv. Alles ist neu, alles ist spannend. Danach geht es weiter zu einem kleinen schwimmenden Restaurant mitten in den Mangroven. Und genau dort passiert plötzlich etwas. Es beginnt zu regnen. Dann stärker und innerhalb von wenigen Minuten verwandelt sich alles in einen tropischen Wolkenbruch. Es gießt aus Eimer. Der Regen trommelt auf die Dächer, Boote schaukeln im Wasser. Kajakfahrer versuchen völlig durchnässt ans Restaurant zu kommen. Ein älterer Mann wirkt erschöpft. Gemeinsam mit dem Guide helfe ich ihm aus dem Kajak. Und mitten in diesem kompletten Tropenchaos entsteht plötzlich eine fast unglaubliche Atmosphäre. Eine Wand aus Wasser. Dschungelgeräusche. Tropischer Regen in einer Intensität, wie man ihn in Europa kaum erlebt. Nach etwa einer Stunde ist der ganze Spuk plötzlich vorbei. Fast so abrupt, wie er begonnen hat. Und wir steigen wieder ins Boot. Fahren hinaus aufs offene Meer, umrunden Teile der Insel und erreichen schließlich wieder den Hafen. Eine dieser Touren, die wahrscheinlich allen lange im Gedächtnis bleiben wird. Und natürlich fahren wir auch an einem Tag zur berühmten Skybridge. Schon die Seilbahnfahrt ist spektakulär. Die Gondel zieht steil über den Regenwald nach oben. Unter uns nur dichtes tropisches Grün. Dann Wind und Höhe. Und irgendwann steht man dort oben auf dieser geschwungenen Brücke zwischen den Bergen. Mit Blick über Meer, Inseln und Dschungeln. Und spätestens dort versteht man, warum Langkawi für viele Menschen einer der schönsten Orte Malaysias ist. Abends sitzen wir dann oft noch lange draußen. Warme Luft, Zikaden. Manchmal Gespräche mit anderen Reisenden, manchmal einfach nur Ruhe. Und langsam passiert etwas Wichtiges. Wir hören auf, unterwegs zu sein wie Reisende und beginnen langsam, unterwegs zu leben. Bevor wir Langkawi verlassen, steht allerdings noch ein anderer Abschied an. Oskar fliegt zurück nach Berlin. Die ersten Wochen unserer Reise hat er uns begleitet. Prag, Istanbul, Malaysia. Und plötzlich vergeht diese Zeit unglaublich schnell. Wir sitzen noch gemeinsam irgendwo am Meer, warme Luft, Wellen. Und natürlich sprechen wir darüber, wie unterschiedlich sich Zeit unterwegs anfühlt. Einerseits wirkt es, als wären wir gerade erst losgefahren. Andererseits liegen Berlin und unser alter Alltag bereits erstaunlich weit weg. Für Oskar warten zu Hause neue Herausforderungen. Und genau das gehört zu dieser Reise eben auch dazu. Menschen begleiten uns ein Stück und irgendwann verändern sich die Wege wieder. Der Abschied selbst ist unspektakulär, keine große Szene. Dann geht plötzlich alles schnell und irgendwie stehen wir nur noch zu dritt da.
Ulrike, jetzt hat Oskar die Reise nach Berlin angetreten. Wie fühlt sich das an?
Ja, ist schon schade. Wir hatten ja so ein bisschen gehofft, dass er uns länger begleitet. Und ich glaube auch gerade für Tore ist es traurig.
Denn jede Person verändert unterwegs die Dynamik und plötzlich wird wieder alles ruhiger. Und dann passiert etwas Spannendes. Beziehungsweise Spontanes. Eigentlich wollten wir länger auf Langkawi bleiben. Aber irgendwann entsteht plötzlich die Idee, warum nicht kurz nach Thailand? Koh Lanta liegt nicht weit entfernt, also entscheiden wir uns kurzfristig für einen kleinen Länderwechsel. Und genau solche spontanen Entscheidungen machen Reisen auch besonders. Nicht alles komplett durchplanen, sondern offen bleiben. Allerdings bedeutet diese spontane Idee erst einmal Transport. Sehr viel Transport. Fähren, Minibusse, Wartezeiten. Insgesamt fast 12 Stunden unterwegs. Und trotzdem läuft erstaunlich vieles entspannt. Vor allem dank Tore. Der Vierjährige nimmt diese Mammutour nämlich völlig gelassen. Keine schlechte Laune, kein großes Drama. Einfach unterwegs. Ulrike, 12 Stunden Transport gestern. Hättest du gedacht, dass Tore das so gut übersteht? Oder wir haben ja eigentlich beide gar nicht erwartet, dass das so lange dauert. Aber war schon der Hammer, oder?
Ziemlich, ja. Aber ging erstaunlich gut. Also ich glaube, ein guter Faktor in Anführungszeichen war halt, dass wir so oft das Transportmittel wechseln mussten. Und zwischendurch hat Tore ja 2,5 Stunden geschlafen.
Ja, ich glaube, der war von den ganzen Erlebnissen und Dingen, die so auf ihn einfließen, schon ziemlich erschöpft.
Ja, und vom frühen Aufstehen.
Die Grenze nach Thailand wirkt plötzlich wieder ganz anders als zuvor die Übergänge innerhalb Europas. Mehr Bewegung, mehr Fahrzeuge, mehr improvisierte Abläufe. Und gleichzeitig spürt man sofort, Thailand hat seine ganz eigene Atmosphäre. Vor 2 Jahren waren wir bereits mit Tori unterwegs. Damals war er gerade 2 Jahre alt und irgendwie fühlt sich diese Rückkehr schön an, vertraut, aber gleichzeitig neu. Thailand gehört zu den beliebtesten Reiseländern der Welt. Und das hat Gründe. Die Menschen wirken oft unglaublich freundlich und entspannt. Dazu dieses berühmte Maipenrei-Gefühl. Nicht alles kontrollieren wollen, nicht jedes Problem größer machen als nötig. Eine gewisse Gelassenheit, die man im Alltag überall spürt. Irgendwann wird es dann dunkel und erst am Abend erreichen wir schließlich Koh Lanta. Am Hafen warten bereits diese typischen thailändischen Transportfahrzeuge. Pickups mit überdachten Ladeflächen und Sitzbänken. In Thailand gehören sie fast selbstverständlich zum öffentlichen Leben. Eine Mischung aus Taxi, Sammeltransport und improvisiertem Nahverkehr. Praktisch, einfach und erstaunlich effizient. Wir steigen hinten ein, warme Nachtluft, der Fahrtwind, wir genießen es. Und langsam fahren wir über die dunkle Insel Richtung Unterkunft. Irgendwann taucht unsere Bungalow-Anlage auf, direkt am Meer. Nicht luxuriös, aber genau richtig. Wir hören sofort die Wellen. Und obwohl wir müde sind, gehen wir natürlich noch kurz an den Strand. Barfuß im Sand, warme Luft und plötzlich ist alles ganz ruhig. Koh Lanta selbst wirkt deutlich entspannter als viele andere thailändischen Inseln. Weniger Party, weniger Inszenierung. Mehr Ruhe, mehr Alltag. Und genau das suchen wir gerade. Nach all den Eindrücken, nach all den Städten, nach all der Bewegung. Die nächsten Tage vergehen erstaunlich langsam. Und genau das tut gut. Es ist heiß, etwa 31 Grad. Die Luft ist feucht. Abends sitzen wir noch oft lange draußen, barfuß. Das Meer irgendwo vor uns. Warme Luft, Zikaden. Und langsam entsteht ein Gefühl, das in den ersten Wochen der Reise immer stärker geworden ist. Wir müssen gerade nirgendwo ankommen. Vielleicht ist genau das einer der größten Unterschiede zwischen Urlaub und wirklichem Unterwegssein. Urlaub hat oft ein Ende im Kopf. Rückflug, Zeitplan und Tage zählen. Aber hier verändert sich langsam etwas anderes. Die Reise wird Alltag. Natürlich erleben wir unglaublich viel. Neue Länder, neue Städte, neue Gerüche. Istanbul, Kuala Lumpur, Penang, Langkawi, Thailand. Und trotzdem bleiben oft die kleinen Momente am stärksten hängen. Die Zugfahrt entlang der Elbe. das tschechische Bierhaus mit meinem Bruder. Der erste Morgen in Istanbul. Tropischer Regen in den Mangroven. Tore irgendwo barfuß im Sand. Und wahrscheinlich genau deshalb fühlt sich diese Reise bisher so richtig an. Nicht, weil alles perfekt läuft, das tut es natürlich nicht. Flüge werden gestrichen, Pläne ändern sich. Man improvisiert ständig. Aber vielleicht liegt genau darin etwas Wichtiges. Denn unterwegs sein bedeutet eben auch offen bleiben. Für Veränderungen, für Begegnungen, für Überraschungen. Und manchmal auch einfach dafür, dass Dinge anders laufen als gedacht. Jetzt sind wir bereits einen ganzen Monat unterwegs. Unterschiedlichste Ereignisse. Wie fühlst du dich jetzt, wo wir hier in Koh Lanta unterwegs sind und die Zeit etwas genießen können?
Entspannt. Wir sind ja eigentlich die ganze Zeit nur am Strand. Keine Transporte, keine hektischen Städte. Ja, entspannt.
Und genau das beschreibt diese ersten Wochen wahrscheinlich ziemlich gut. Noch ist vieles neu. Noch ist vieles ungewohnt. Aber langsam beginnen wir, in diesem neuen Rhythmus anzukommen. Nicht mehr zwischen Alltag und Reise, sondern mitten darin. Und während irgendwo draußen das Meer rauscht, merken wir, die Weltreise hat gerade erst begonnen. Und gleichzeitig fühlt es sich schon jetzt so an, als hätten wir uns längst verändert. Denn vielleicht beginnt Reisen nicht dort, wo man ankommt, sondern dort, wo man aufhört, ständig irgendwo ankommen zu wollen. Das war Weltgewandt mit Olaf Würz. Danke, dass du mich begleitet hast. Wir hören uns unterwegs.